Mit der 15. Folge der Geldgeschichten freuen wir uns, nach längerer Zeit wieder eine Gastfolge vorstellen zu können.
Das bedeutet, dass wir erneut einen ausgewiesenen Kenner der Materie eingeladen haben, eine Geldgeschichte vorzutragen, diesmal zur wirtschaftlichen Bedeutung des Kolonialismus am Beispiel von Namibia.
Und damit herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Luis Pazos.
Und ich bin Clemens Faustenhammer. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft.
Bevor wir mit der neuen Folge starten, Clemens, kurze Rückfrage. Hattest du Rückmeldungen zu unseren letzten Folgen?
Diesmal eine Lehrmeldung meinerseits. Ich hatte tatsächlich gar keine Rückmeldung. Allerdings freue ich mich, dass hier bei uns der Frühling Einzug hält. Man erkennt das immer wieder am Naturindikator Bärlauch im Wienerwald. Gibt es bei euch Bärlauch?
Ja, da muss ich gerade schmunzeln. Tatsächlich wächst der Bärlauch bei uns in den Wäldern rund um meinen aktuellen Heimatort sehr zahlreich. Und meine Frau ist dann auch immer unterwegs, bereitet dann auch Bärlauchpesto zu. Von daher eine Gemeinsamkeit mal wieder, eine deutsch-österreichische.
Ja, das Wichtigste ist immer beim Bärlauchsammeln, nicht verwechseln mit dem Maiglöckchen.
Ja, einfach auf das Knoblaucharoma achten, dann passt
genau.
Das
schon. So ist es. Aber lieber Luis, lass mich die Frage retournieren. Hast du Rückmeldungen zu unserer letzten Folge bekommen?
Ja, einmal zur letzten Folge und einmal zur vorletzten. Und anscheinend mit meiner Kritik am Schwundgeld von Wörgl, beziehungsweise ich habe diese ja transportiert, habe ich dann doch den einen oder anderen Geist geweckt, beziehungsweise ein vermutlich Freigeldbefürworter hat sich echauffiert und mir zurückgeschrieben, ich zitiere, ich habe den Bericht über die freie Wirtschaft gelesen, ich vermute, dass Geldanleger daraus keine Nutzen ziehen können, es sei denn, dass sie von Gesellschaften einmal etwas gehört haben, dann könnte ihnen Taki Zagedan, also das war der zitierte Autor, wegen der Zinsnahme eine Gewissensentlastung gebracht haben. Freude, ich nehme an, meine Freunde der Freiwirtschaft, stellt der Bericht aber nicht zufrieden, weil das, was sie befürworten, nicht erkennbar wird. Aber immerhin ist dieser Versuch der Demontage der Freiwirtschaft in freundlicher Tonnage geschrieben und nicht wie bei den Freunden von der marxistischen Front. Also Zitat geht noch, also Zitat Ende an dieser Stelle, es geht noch ein bisschen weiter. Hierzu wollte ich einfach nur mal anmerken, das, was vorgetragen wurde, ist natürlich eine Kritik und ich denke schon, dass der Kern der Freiwirtschaft hier auch freigelegt wurde. Ich habe am Ende auch nochmal meine persönliche Position hier vorgebracht und vorgetragen, dass ich persönlich ein großer Freund des Währungswettbewerbs bin. Also meinetwegen die Freunde der Freiwirtschaft ihre Experimente gerne durchführen können. Es immer nur dann problematisch wird, wenn mit Zwang verbunden das Ganze allgemeinverbindlich durchgesetzt werden sollte. Und hier ist eben der Knackpunkt und auch meine persönliche Vermutung, dass in einem wettbewerblichen System vermutlich ein freiwirtschaftliches Geldwesen, eben ein Schwundgeld, nicht akzeptiert würde, einfach auf individueller Ebene, weil vermutlich die allerwenigsten, bis auf ein paar hartgesottene Ideologen, ihr Geld in Schwundgeld anlegen würden, wenn es Alternativen gibt, die eben nicht schwinden, was ja zwangsläufig bei einem wettbewerblichen System der Fall wäre. So, und das ruft dann genau jene Geister auf den Plan, die ich eben durchweg ablehne. Da sind wir dann schon eher bei der marxistischen Front, die dann sagt, und ich meine, das habe ich auch zitiert, der Geselle hat es ja selber gesagt oder selber vermutet, dass so eine Ordnung dann eben mit Gewalt durchgesetzt werden müsste oder sollte. Und das ist natürlich etwas, was ich dann rundweg ablehne. Das mal noch zum Thema Wörgl. Und dann habe ich noch eine Rückmeldung, eine interessante, erhalten zum Thema Argentinien, nämlich von unserem Hörer Theo. Und der hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass tatsächlich es ein Wort gibt für jene Emigranten, die aus Spanien kommend eben ein besseres Leben in Amerika gesucht haben und dann mit ihrem erwirtschafteten Vermögen in die Heimat wieder zurückgekommen sind. Und tatsächlich die meisten Auswanderer waren aus den nördlichen Regionen, eben typischerweise Galizien, wo meine Vorfahren ja auch herkommen, Asturien, Kantabrien, Baskenland, teilweise auch Katalonien. Und der Begriff, den habe ich tatsächlich selber noch nie gehört in Spanien, heißt Indiano. Also man könnte das übersetzen als Indianisierter. Ja, das bedeutet eben nicht Indianer. Also der Indianer im Spanischen, das Pendant ist Indio. Und der Indiano, das ist im Prinzip der Indianisierte. Hier tatsächlich im Spanischen ist ja noch der direkte Bezug eben zu Indien im Wort mit drin. Weil Kolumbus ja seinerzeit eben auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien war über den Atlantik. Dass eben diese Bezeichnung für diese Leute gibt. Und zumindest einen dieser Personen, einen dieser Glücksritter, die ein besseres Leben in Lateinamerika gesucht haben und auch gefunden haben, vor allem ökonomisch, den kennt ihr alle, würde ich mal behaupten, beziehungsweise sein Produkt, das lag schon mal allen sprichwörtlich auf der Zunge. Könnt ihr euch denken, um wen es geht?
Jetzt bin ich gespannt. Ist es Steak?
Nein, es ist besser, es was zu trinken. Und der Mann heißt Facundo Bacardi y Maso. Der ist tatsächlich 1814 in Spanien geboren, ist dann ausgewandert mit seinen Brüdern. In dem Fall halt nach Kuba, nicht nach Argentinien. Das war im Jahr 1830 und im Jahr 1862 hat er eben eine Destillerie gekauft und die Produktion des nach ihm benannten Rums aufgenommen und hat damit ja im Prinzip eine Weltfirma aufgebaut und heute ist Bacardi der größte Spirituosenhersteller der Welt im privaten Besitz. Kleine persönliche Anekdote noch, meine Tochter, die mag besonders gerne von Bacardi, da gibt es den mit Himbeere geschmacklich verstärkten Rum. Den mag sie kombiniert mit Sprite besonders gerne.
Ich glaube, mein letzter Bacardi-Rum ist irgendwann in der burgenländischen Pampa mal gewesen, bei irgendeinem Feuerwehrfest.
Ja. Ja, ist schon eine Weile her. Ja, Clemens, damit kommen wir zum Thema heute. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir heute tatsächlich eine 3-Länder-Folge hinbekommen haben. Ja, und ich muss sagen, diese Kombination, ja, auf der einen Seite haben wir wirklich Exoten, fremde Kulturen, ganz wilde Riten und auf der anderen Seite Namibia. In dem Sinne, Clemens, worum geht's heute?
Ja, heute sprechen wir in unserem geografischen Schwerpunkt unserer Geldgeschichte über Namibia, das, und das habe ich auch gelernt, nach der Mongolei am zweitdünnsten besiedelte Land der Welt. Warum Namibia? Die Frage drängt sich ja doch auf. Ich habe eigentlich vorher gedacht, mit exotischen Ländern meinst du das Burgenland, aber da bin ich ja zum Glück verschont geblieben, dass du ganz Österreich meinst. Dem stimme ich vollkommen zu. Und Deutschland auch, oder?
Ja. War übrigens ein Zitat von Dieter Nuhr in Abwandlung, nämlich seinerzeit hat er das gesagt, als Österreich gegen Kamerun gespielt hat bei der Fußball-WM. Und das war, glaube ich,
1998.
Richtig.
Toni Polster.
Toni Polster.
Ja, die Legende ist jetzt vor kurzem 60 geworden. Aber ich drifte schon wieder ab in Fußball und deswegen bleibe ich bei Namibia. Und zwar, warum die historische Verknüpfung? Ja, die ist ja gegeben der heutigen unabhängigen Republik mit dem europäischen Kontinent. Nämlich zu Ende des 19. Jahrhunderts stellte das Gebiet von Namibia als Deutsch-Südwest- bzw. Deutsch-Südwestafrika eine der 4 Kolonien des Deutschen Kaiserreichs auf dem afrikanischen Kontinent dar. Der Vollständigkeit halber seien auch die anderen 3 noch erwähnt, Togo, der Kamerun und auf die beiden Länder oder Kolonien auf der zum Atlantik geneigten Seite des Kontinents und an der Ostküste Deutsch-Ostafrika, welches die heutigen Staaten Tansania, Ruanda und Burundi und zum Teil auch ein kleines Gebiet von Mosambik umfasst. Im Verhältnis zu den maßgeblichen europäischen Großmächten zur damaligen Zeit, die sich teilweise schon seit Jahrhunderten über den Globus ausbreiteten, mutet der Einstieg des Deutschen Kaiserreichs in den imperialistischen Wettstreit sehr spät an. Ja, die entscheidenden Punkte für das Desinteresse staatlicherseits an Kolonien war einerseits die Begrenzung des deutschen politischen Denkens zu der Zeit auf die Belange in Deutschland und in Europa und das wahrscheinlich der deutlich schwerwiegender Grund, nämlich das Fehlen einer signifikanten Seemacht, die für den Erwerb überseeischer Kolonien den machtpolitischen Rückhalt bieten konnte. Mit dem Aufbau der preußischen Flotte ab Mitte des 19. Jahrhunderts, ungefähr auch zeitgleich mit Österreich-Ungarn, wurden solche Machtmittel erstmals geschaffen, das dauerte aber noch seine Zeit. Nämlich in den 1880er Jahren wurden in den deutschen Landen jene Stimmen lauter, die eine verstärkte Kolonialpolitik forderten. Die Kolonialmächte wie Großbritannien, Frankreich, Portugal, die Niederlande und natürlich Spanien, da sei jetzt wieder an die 13. Folge unserer Geldgeschichten über Argentinien erinnert, halten sich eben schon seit einiger Zeit außerhalb ihres Stammlandes auf, beziehungsweise haben sich in den Kolonien etabliert. Aber selbst das vergleichsweise kleine Belgien hatte im Kongo seinen Fuß in das Kolonialgeschäft gesetzt. Der Reichskanzler Otto von Bismarck war anfangs wenig begeistert und lehnte die ersten Vorschläge einer deutschen Kolonialstrategie ab, da er sich außenpolitisch auf Europa konzentrieren wollte. Doch, wie so oft, wirtschaftliche Interessen bewogen die deutschen Kolonialbefürworter zum Handeln bzw. zum Dranbleiben an dieser Idee. So forderten Vertreter aus der Wirtschaft nach neuen Absatzmärkten, die den anderen europäischen Kolonialmächten bereits großen Reichtum einbrachten. So zumindest lautete das Leitmotiv. Ob das dann immer so der Fall war, werden wir noch im Rahmen auch dieser Geldgeschichte genauer erörtern. Nicht unwesentlich und damit auch verbunden war ein politischer Gedanke, nämlich die erstarkende Arbeiterbewegung durch eine Auswanderungskampagne mit Ziel der Besiedlung eines deutschen Indiens in Übersee, wo es angeblich glänzende Entwicklungsmöglichkeiten gäbe, zu schwächen. Dass zwar diese ihre Ideologie nicht über Bord warfen und sich in neuen Gebieten genauso organisieren würden, lag wohl außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Das Beispiel Argentinien hat diesen Gedanken auch widerlegt. Nichtsdestotrotz, diese Idee fiel natürlich auch auf fruchtbaren Boden in nationalistisch gesinnten Kreisen des Bürgertums und des Adels. Auch klar, naturgemäß war ja die Arbeiterbewegung quasi im anderen politischen Spektrum und man begegnete der mit großem Misstrauen, da sie ja in ihnen eine Gefahr für die bestehende Ordnung sahen. Schließlich aber doch ließ sich Bismarck von den kolonialen Ambitionen überzeugen. Im Jahr 1884 rief der deutsche Reichskanzler zur sogenannten Kongo-Konferenz, um die Probleme, die bei Annexionen von Ländern Afrikas entstanden, zu beseitigen. Im Vordergrund stand, die Regeln für die Kolonisation Afrikas festzusetzen. So wurde zum Beispiel Leopold II. Von Belgien als Oberhaupt des Kongo anerkannt, dessen Territorium jedoch für neutral erklärt, sodass jeder dort nach Belieben handeln konnte. Weiters wurde festgelegt, dass keine Nation in Afrika Grenzen ziehen dürfe, ohne die anderen Großmächte zu informieren und dass nur Ansprüche auf ein Territorium gestellt werden dürften, wenn dieses auch effektiv kontrolliert werden könnte. Man kann sich vorstellen, dass trotzdem die Großmächte diese Regeln nach Belieben ignorierten, weshalb auch kriegerische Konfrontationen oft nur mit Mühe vermieden werden konnten. Das Deutsche Kaiserreich konzentrierte seine Präsenz ab den 1880er Jahren in Afrika auf die vier bereits genannten Kolonien. Streng genommen waren das aber nicht die ersten Versuche einer außerterritorialen Expansion des preußischen Staates, wenn ich es richtig im Kopf habe, Louis.
Das ist absolut richtig und die Kolonialgeschichte eines, sagen wir mal, Vorgängerstaates in Deutschland oder auf deutschem Territorium, die geht tatsächlich zurück noch ins 17. Jahrhundert. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann wird der Grundstein gelegt im Grunde von den Portugiesern. Die Portugieser, die haben ja parallel zu den Spaniern auch ein riesiges Weltreich gegründet. Allerdings hier vor allem auf dem afrikanischen Kontinent eben entlang der Küste. Die Portugieser waren ja diejenigen, die Indien besegelt haben, quasi an Namibia vorbei, über das Kap der Guten Hoffnung. Und hierbei natürlich eine Vielzahl von Stützpunkten in Afrika gegründet haben. Und die dient natürlich nicht nur der Versorgung der durchfahrenden Schiffe, sondern es wurde aufgebaut ein profitabler oder partizipiert an dem profitablen sogenannten Dreieckshandel zwischen Afrika, Amerika und Europa. Das ist tatsächlich nochmal eine Geldgeschichte für sich und unter anderem eine Folge des Dreieckshandels ist ja, dass die Europäer solche Zuckermäuler sind, also sehr viel Zucker konsumieren. Das Interessante ist, dass der Vorgänger Preußens, also Brandenburg, damals noch gar kein Königreich, sondern ein Fürstentum, überwiegend im Landesinneren liegend, mit einem kleinen Küstenstreifen, auch überhaupt gar keine Seemacht war, mit der Expansion aber dann auch mit Seemächten in Berührung bzw. in den Kriegszustand dann kam, insbesondere dann mit Schweden. Und das war dann auch der Anlass, eine Kriegsflotte aufzubauen. Und federführend waren hier übrigens als Unterstützer die Holländer. Die Holländer sicherlich auch nicht ganz uneigennützig, denn die waren ja selber auf den Weltmeeren seinerzeit im 17. Jahrhundert unterwegs. Hier verknüpfe ich auch nochmal die Folge zur Börse von Amsterdam bzw. zur Tulpenspekulation seinerzeit. Und die Holländer haben eben die brandenburgische Flotte hier mit aufgebaut. Der Krieg ging auch gegen Schweden gut für Brandenburg aus, mit den Schiffen, die man dann hatte und vor allem dann auch mit den Erfahrungsberichten der Holländern. Und das haben die auch gesehen in Brandenburg, dass eben möglich war, über den Handel eine sehr wohlhabende Nation aufzubauen. Da kam dann auch so ein bisschen die Gelüste auf in Brandenburg nach entsprechenden Kolonien und eine Gründung eben auch an der afrikanischen Küste, ich meine auch im Gebiet des heutigen Ghanas, das war dann eben Groß Friedrichsburg als deutsche Kolonie. Die hatte auch dann mehrere Jahrzehnte Bestand, wechselte dann aber den Besitzer. Am Ende wurde sie von Friedrich Wilhelm I., das war der Vater von Friedrich dem Großen, dem Zweiten. Und Friedrich Wilhelm I. sicherlich auch nochmal ein Thema für eine Geldgeschichte, weil er wirklich ein ganz, ganz außerordentlicher König war, den es so in dieser Form, vor allem was seine Sparsamkeit angeht, sehr selten in der Weltgeschichte gab. Ja, der hat dann endgültig die Kolonie verkauft und das Kolonialgeschäft ja letztendlich komplett abgetreten. Er hat sich ja dann auf seine Armee, auf seine langen Kerls konzentriert. Und das Kolonialgeschäft war nicht so seins. Vielleicht auch ein kleiner Ausblick dann darauf, ob Kolonien sich tatsächlich immer so lohnen oder nicht. Bei der Gelegenheit übrigens, der Kriegsgegner von Brandenburg seinerzeit, Schweden, möchte man ja auch nicht meinen, selbst die hatten eine Kolonie. Und das war tatsächlich eine recht lukrative. Und das war allerdings nicht in Afrika, sondern in der Karibik. St. Barts oder St. Bartholomä, heute gehörend zu den Antillen und zu Frankreich. Und seinerzeit über einen Vertrag sind die Schweden auch dran gekommen, eine Steininsel, wo selbst Wasser importiert werden musste. Die haben das Ganze aber ja, dadurch lohnenswert gemacht für sich, die Schweden, dass sie dort einen zollfreien Hafen eingerichtet haben, über den der Sklavenhandel dann oder ein Großteil des Sklavenhandels in der Karibik abgewickelt wurde. Und das war dann natürlich für die Schweden hoch profitabel. Und daran erinnern an diese Episode tut noch der Name der, ich weiß nicht, ob es heute noch die Hauptstadt ist, ich meine ja, von St. Barts, nämlich Gustavia, Anlehnung seiner Zeit an den König Gustav, der diese Kolonie ins Leben gerufen hat. Soweit zum Rahmen unserer heutigen Geldgeschichte. Und wie eingangs erwähnt, geht's nach Afrika, es geht nach Namibia und es freut mich ganz, ganz besonders, dass ich hier oder dass wir hier an der Seite einen alten Freund von mir haben. Er war auch schon mal beim Geldgespräch bei mir zu Gast, ist auch seit vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile an der Börse aktiv. Sein Finanzblog lautet ethische-rendite.de. wo er genau zu diesem Thema schreibt und auch entsprechende Wertpapiere vorstellt. Er ist Wirtschaftsjournalist und vor allem ein ganz ausgewiesener Namibia-Kenner, denn schon in der im frühen Erwachsenenalter hat er Feuer und Flamme gefangen für das Land und mittlerweile ist ein Pendler zwischen den Welten, also zwischen Deutschland und Namibia. Ganz, ganz herzlich willkommen, Michael Faupel.
Ja, herzlichen Dank, Luis und auch Clemens natürlich, dass ihr mich eingeladen habt in den Blog. Und die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin seit der ersten Folge treuer Hörer von euch, weil ich auch die beiden Leidenschaften teile, Geschichte und Finanzen. Und da passt das ja perfekt. Und insofern freue ich mich sehr, dass ich hier zu Gast bin bei euch heute.
Ja, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch der einzige nicht studierte Historiker in unserer Dreierrunde. Clemens ist ja studierter Wirtschaftshistoriker. Super Studiengang, finde ich jetzt so im Nachhinein. Und Michael, du hast ja auf der einen Seite Volkswirtschaft in Bonn studiert, und auf der anderen Seite aber auch dann später nochmal ein Geschichtsstudium nachgelegt. Ich weiß, dass du schon sehr früh, ich meine während des Studiums der Volkswirtschaft, einen Auslandsaufenthalt in Namibia gewählt hast. Wie bist du auf das Land gekommen und was hat dich dann letztendlich so sehr fasziniert, dass du dort, ja, jetzt am Ende sogar ja auch familiär dort hängen geblieben bist?
Genau, ja, wie das im Leben so spielt. Also ich hatte dann noch ein Geschichtsstudium rangehängt in Freiburg und dann reizt es einen natürlich auch ein Praktikum zu machen, an einem bisschen exotischeren Ort. Und dann habe ich natürlich mal nachgeschaut, wie der Clemens aufgezählt hat, was waren denn die deutschen Kolonien, kennt man ja natürlich. Und gibt es da vielleicht noch in den dortigen Archiven Unterlagen aus der Kolonialzeit? Kam ich so auf Namibia, da gibt es nämlich ein schönes Nationalarchiv mit jeder Menge Unterlagen aus der Deutschen Zeit, die aber damals nach dem Motto so relativ in der Ecke lagen. Und die haben jemanden gesucht, der auch ein bisschen die Sütterlin lesen kann und auch die etwas modernere Handschrift, aber die damals, die heute auch nicht unbedingt jeder lesen kann. Und da wurde jemand gesucht und da habe ich mich beworben und bin dann für ein paar Monate ins Nationalarchiv nach Windhoek gegangen und war dann ganz begeistert, als dann auf einmal, ja, hier ist so ein Packen Unterlagen, ach, da ist ja ein Brief von Bismarck und da ist hier vom Gouverneur, vom Landeshauptmann ein Antrag, der nach Berlin geschickt wird. Keiner weiß, was da drin steht. Hier ist der Schutzvertrag, womit die Kolonie überhaupt gegründet wurde. Also alles lag da unsortiert rum und da war ich natürlich als Historiker sehr angefixt. Dann kam noch dazu, dass der Leiter vom Nationalarchiv an einem Wochenende dann einfach mal meinte, ich kenne das Land ja gar nicht, komm, wir fahren jetzt mal campen mit meiner Familie, wir fahren jetzt mal an die Spitzkoppe, die heißt auch heute noch so, ist es dann in der Halbwüste, ist es dann so ein Gebirge und da haben wir dann gecampt. Als ich dann, als wir abends schön was getrunken haben und nachts bin ich mal aufgestanden, dann war ich von diesem Sternenhimmel allein so geflasht und diese Ruhe und dieses Land und die Flora und Fauna und ja, da ist es dann irgendwie so ein bisschen um mich geschehen, da habe ich gedacht, ach, also hier würde ich ja mal gerne irgendwie länger bleiben und das kombiniert mit diesen Sachen, die ich da auch im Archiv gefunden habe, auch lustige Sachen, skurrile Sachen, interessante Sachen. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann meine Magisterarbeit auch zu Deutsch-Südwestafrika geschrieben habe, ja, so bei dem Land hängen geblieben bin. Ich bin jetzt auch gerade vor Ort, pendel jetzt zwischen den Welten, habe hier auch Familie inzwischen. Ja, so kam das. Also kein Plan von Geburt an, eher so ein Zufall, aber durch diese ganzen Sachen bin ich eigentlich letztlich froh, dass es so gekommen ist.
Also Michael, du hast es auch schon angesprochen, ja, das deutsche Erbe, was mich auch interessieren würde, hattest du davor eine Vorstellung von dem Land oder eine familiäre Bindung? Wir haben ja davor über die Geschichte mit Spanien und Luis zitiert da immer aus seiner Familienhistorie heraus, aber gab es bei dir auch so einen Bezugspunkt zu dem Land?
Den gab es nicht. Es gab einen Namensvetter, der hier war, aber ich hatte dann versucht zu recherchieren. Der war Lehrer an einer deutschen Privatschule, der ist vor kurzem gestorben, aber das war nur eine zufällige Namensgleichheit. Das war so ein bisschen ein Punkt meiner Recherche, aber das war letztlich eine falsche Fährte. Ich hatte einfach, ein Geoheft war das, das hatte ich gesehen, das war noch in den 90ern, aber alles noch so ein bisschen oldschool, da gab es auch noch, ja, Internet gab es natürlich schon, aber man hat noch Printmagazine gelesen und da fand ich es ganz interessant, einfach auch die Bilder, einerseits der Natur und andererseits gerade so in Swakopmund oder Lüderitzbucht, wo dann irgendwelche Cafés waren, wo es dann Schwarzwälder Kirschkuchen gibt oder wo es dann noch die Hansa-Brauerei gibt, die noch nach deutschem Reinheitsgebot braut und sowas, fand ich schon interessant. Und das in Kombination damit, dass diese Leute auch teilweise noch ein altertümliches Deutsch sprechen aus der Kolonialzeit. Also das ist jetzt anders als in modernen Auswanderungsländern, nicht sozusagen einfach deutschsprachig aus Europa sind, sondern wirklich so eine Art aus dem vorigen Jahrhundert teilweise sprachlich stehen geblieben. Das fand ich alles sehr faszinierend. Und auch diesen Baustil, ein Großteil ist ja noch aus der wilhelminischen Zeit. Und wenn du dann in der Namib-Wüste so Jugendstilbauten hast, dann denkst du erstmal, das ist ja total surreal, wo ich jetzt hier stehe. Und jetzt ist hier im Nichts, hast du da irgendwelche verschnörkelten Jugendstilfassaden. Also es war so eine Faszination, die natürlich auch mit diesem deutschen Erbe zu tun hat. Aber das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass ich letztlich hier gelandet bin. Das war dann eher so ein bisschen Zufall. Aber dieses deutsche Erbe kombiniert mit diesen ganzen vielfältigen Einflüssen, es gibt ja auch ungefähr 11 Sprachgruppen, Das ist schon eine sehr interessante Mischung.
Also ich bekomme jetzt wirklich schon Gusto, einmal das Land zu besuchen, was du so erzählst. Das ist also für mich sowieso als Österreicher, muss ich auch noch sagen, noch einmal viel weiter weg von dem Thema Afrika an sich und für mich auch im Rahmen der Recherche zu dieser Geldgeschichte absolut bereichernd. Jetzt starten wir mal. Wir haben einige Themen genannt und in der Einleitung war eben auf den Beginn der deutschen Kolonialgeschichte habe ich Bezug genommen. Jetzt einmal ganz allgemein gefragt, was könnte denn die Grundmotivation bzw. die Motivationen sein bzw. bestehen für einen Staat, ein doch mit deutlichen Risiken behaftetes Unternehmen wie die Kolonialisierung zu verfolgen?
Oder erstmal diese grundsätzlichen Überlegungen, jetzt losgelöst von Namibia, das ist, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen angerissen, dass, also man muss die Zeit unterscheiden. Hier reden wir ja von 1880er Jahren im Fall der deutschen Kolonien. Ihr habt ja auch schon angerissen, dass die Portugiesen zum Beispiel ja schon Jahrhunderte vorher da waren und Spanien natürlich auch sowieso mit seinem Weltreich. Die Portugiesen sind auch, die haben zum Beispiel, ich glaube, irgendwas in den 1480er Jahren haben die hier ein Steinkreuz an der namibischen Küste hinterlassen, so ein sogenanntes Padrao auf dem Weg nach Indien. Aber sie haben hier gesehen, es lohnt sich nicht. Wüste, fahren wir eh weiter, lohnt sich noch nicht mal für einen Stützpunkt. Also die haben schon früh erkannt, dass es eigentlich keine lohnende Kolonie ist. Wir reden jetzt hier in dem Fall von der Phase des Hochimperialismus. was ja eigentlich so losging, auch mit der von euch erwähnten Kongo-Konferenz 1884, wo dann so sozusagen so ein Scramble for Africa eingesetzt hat. Ein Teil war schon vergeben. Die Portugiesen, wie gesagt, die waren auch in Angola und in Mosambik. Die Briten hatten sich ja schon das westliche Südafrika gesichert und an der Goldküste waren ja schon viele vertreten aufgrund des Dreieckhandels. Naja, und Deutschland, kann man eigentlich so sagen, war dann, jetzt habe ich gerade gedacht, an dein Feuerwehrfest im Burgenland, wo man dann am Ende nimmt, was noch übrig ist, so nach dem Motto, so haben die dann geschaut, wo überhaupt noch Ansprüche gestellt werden können. Und da gab es halt, in den 1880ern gab es nicht mehr so viel in Afrika. Da gab es unter anderem halt Namibia aus dem einfachen Grund der Geografie. Denn man muss sich das so vorstellen, das ist hier keine blühende Küste. Ich bin gerade hier im Moment an der Küste auch. Da geht die Namib-Wüste, die auch der Namensgeber jetzt des Landes ist, die geht direkt bis zum Meer. Und die geht dann teilweise über 100 Kilometer ins Landesinnere. Deshalb heißt ja auch die Küste nördlich von dem Ort, wo ich gerade bin, die heißt auch Skelettküste. Weil wenn da jetzt ein Schiffbrüchiger zum Beispiel auf dem Weg nach Indien war und freut sich dann, ach super, da ist ja Land, wir sind gerettet, dann gehst du an Land und dann bist du in der Namib-Wüste, wo du kein Wasser hast. Und dann denkst du, ach, dann gehe ich mal ein bisschen ins Landesinnere, da werde ich da schon irgendwas finden. Und dann ist nach 20 Kilometern immer noch Wüste, nach 30 Kilometern immer noch Wüste. Schlimmer noch, es sind Dünen, hohe Sanddünen. Und nach 40 Kilometern bist du dann verdurstet. Da hat man auch dann einige Verdurstete gefunden, deshalb auch Skelettküste. Und das war auch der Grund, warum Schiffsfahrer, die vorbeigekommen sind, gedacht haben, okay, das ist halt eine Küste, da geht's ins Landesinnere, da ist Wüste. Natürlich hat man das auch erforscht, aber dann kam irgendwann eine Hochebene und danach kam wieder eine Wüste, nämlich die Kalahari-Wüste, die das Land nach Osten abschirmt. Das heißt, das Land ist im Westen und im Osten von Wüsten umgeben. In der Mitte ist eine Hochebene, die, naja, relativ fruchtbar ist. Niederschläge waren gerade auf einer Farm 300 mm im Jahr, ist jetzt auch nicht so viel. Da wird dann so ein bisschen Subsistenzwirtschaft betrieben oder damals Rinder gezüchtet. Dann gab es da zwei große Stämme, die Herero und die Nama. Die haben sich dann gegenseitig Kleinkrieg gemacht, die Rinder weggenommen. Das war dann für Außenstehende nicht so besonders attraktiv. Was wollen wir damit? Große Wüste, zwei kriegerische Stämme, die sich gegenseitig da bekriegen, was keine nachgewiesenen Bodenschätze. Was sollen wir da? Die anderen haben das sein gelassen. Deshalb hatte Deutschland sozusagen dann in so einer Art Torschlusspanik auch, weil das ja dann auch sozusagen Richtung wilhelminisches Zeitalter ging. Wir brauchen als Großmacht auch Kolonien. Wir müssen uns was nehmen und nach dem Motto, ach, da ist die Küste frei, dann nehmen wir uns das. Man muss allerdings auch unterscheiden, der Reichskanzler Otto von Bismarck, der war relativ zurückhaltend. Der wollte das dann ein bisschen mitmachen, aber wollte das der Privatwirtschaft überlassen, nach dem Motto, dem Handel, die können das ja machen, dann stelle ich das unter den Schutz des Deutschen Reiches und dann sollen das mal die Kaufleute selber machen. Deshalb hieß es auch nicht Kolonie zu Beginn, sondern Schutzgebiet. Es sollte einfach nach dem Motto, der deutsche Handel, da wird unter Schutz gestellt. Naja, es kam dann noch ein bisschen anders, als es dann so gedacht war. Aber auf jeden Fall ist es im Fall von Namibia, ist das ein Grund, warum diese Kolonie ausgewählt wurde, ganz einfach, weil sie verfügbar war.
Das heißt, es spielten nicht primär wirtschaftliche Gründe eine Rolle, wie jetzt zum Beispiel im Fall Argentinien, wo man ja hoffte, spanischerseits große Silbervorkommen zu entdecken, sondern es war tatsächlich für diesen sprichwörtlichen Platz an der Sonne einer aufstrebenden Großmacht. Also rein ein Prestigeobjekt, wenn man so möchte.
Richtig, rein würde ich nicht sagen, es ist ja selten, sind die Dinge so ganz monokausal. Es spielen auch so ein paar andere Faktoren rein. Zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, dass schon Deutsche vor Ort waren, aber interessanterweise Missionare, und zwar über Südafrika. Und die haben zum Beispiel eine eigene Aktiengesellschaft gehabt, die Missionshandelsaktiengesellschaft von den rheinischen Missionaren, der rheinischen Mission aus Wuppertal-Barm. Und die wurde schon 1870 gegründet, also deutlich vor der Kolonie. Und die waren da schon aktiv nach dem Motto, wir wollen interessant sein für die Einheimischen, indem wir mit dieser Handelsgesellschaft auch Waren aus Europa liefern. Und der Missionar ist sozusagen der Agent für die Stämme. Und dass sie ein Eigeninteresse haben, dass sie einen Missionar bekommen und dann auch den christlichen Glauben annehmen. Also das hat es auch so ein bisschen reingespielt. Und die sind dann auch ein bisschen an die Reichsregierung herangetreten, als dann diese Stämme sich bekriegt haben. Haben sie gesagt, könnt ihr da nicht ein bisschen für Ordnung sorgen, dass wir da bessere Missionsarbeit machen können? So ein bisschen, das spielt da auch mit rein. Dann war natürlich schon auch durchaus ein bisschen die Hoffnung, dass da irgendwelche Rohstoffe gefunden werden. Aber das war nicht der ausschlaggebende Grund. Das hat man auch gesehen nach der Gründung des Schutzgebiets, dass dann erstmal zum Beispiel die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika, die hat aber einfach nichts gemacht. Die hat dann einfach auf dem Land gesessen und hat dann gewartet, bis irgendwelche Explorer ihnen Lizenzen abkaufen wollten. Aber die wurden selber waren gar nicht groß motiviert, da groß zu investieren. Also das merkt man, wenn man jetzt in den Startlöchern gestanden hätte, dass man, endlich haben wir die Kolonie und endlich suchen wir nach Rohstoffen, dann wäre man anders vorgegangen. Aber da ist erstmal nichts passiert. Deshalb denke ich, dieser Prestigegrund, der war schon primär ausschlaggebend.
Wenn wir uns der Wirtschaftsstruktur schon des Landes nähern, und du hast schon von der Agrarwirtschaft, von der Subsistenzwirtschaft gesprochen, wie kann man sich das damals vorstellen, sagen wir um die Mitte der Kolonialzeit, um 1900 herum, ja, was war im Wesentlichen für Explorer ein Motiv, nach Namibia, nach Deutsch-Südwest zu gehen? Und wie hat sich das auch im Zuge der Kolonisierung der Deutschen verändert, die ursprüngliche Wirtschaftsstruktur?
Genau, ja, die hat sich insofern verändert auf mehreren Ebenen. Zum einen war Namibia oder damals Deutsch-Südwestafrika war anders als andere Kolonien als Siedlungskolonie auch angedacht und nicht als reine Handelskolonie wie zum Beispiel Togo. Das heißt, es kamen auch wirklich deutsche Siedler. Und wie ich eben kurz skizziert habe, die Geografie des Landes war im Grunde dann nur die Landesmitte interessant, weil da konnte man dann auch farmen. Und da hat man natürlich dann, das war auch später dann ein Problem mit den Aufständen, da hat man sich sozusagen in die Mitte des Landes, wo Windhoek heute ist, die Hauptstadt, da sind dann die Farmer hin und nördlich davon waren dann die Herero. Und südlich davon die Nama, die sich eigentlich vorher mal gegenseitig Kleinkriege geliefert haben. Und jetzt saßen auf einmal dazwischen so deutsche Siedler, die dann da hauptsächlich Rinderfarmen betrieben haben, die dann über Südafrika wiederum exportiert wurden. Also so wurden gewisse Exporterlöse generiert. Parallel dazu ist dann doch im Laufe der Jahre sind Explorer ins Land gekommen. Da war man übrigens auch, diese Kolonialgesellschaft war übrigens auch aufgeschlossen, dass das Briten sind. Da war dann von den deutschen Behörden, die haben dann da öfter mal so interveniert, dass das jetzt nicht die ganzen Lizenzen an Südafrikaner und an Briten gehen, sondern dass dann auch patriotische Deutsche sich da mal engagieren. Da zum Beispiel der Bankier von Bismarck, Gerson Bleichröder, der hat dann auch Kapital investiert in die deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika, dass auch Deutsche sozusagen damals machen. Und die haben dann auch zum Beispiel Kupfer wurde exploriert und gefunden. Also das konnte man auch in Deutschland gut gebrauchen. Und da ging es dann aber schon los, dass dann zum Beispiel diese Explorer oder auch die deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika dann gedacht hat, ja gut, haben wir jetzt gefunden, der Staat soll jetzt mal bitte schön die Infrastruktur auch herrichten, und zwar Hafen und eine Eisenbahnlinie dahin. Das bauen wir nicht selber, das ist ja zum Wohle des ganzen Landes. Das soll jetzt mal bitte der deutsche Staat machen. Und da ging es dann los, diese ursprüngliche Planung von Bismarck nach dem Motto, die Händler machen das selber, wir machen nur ein Schutzgebiet, dass hier sozusagen die Rahmenbedingungen gesetzt sind. Das ließ sich dann so nicht halten, weil dann auch inzwischen in Deutschland gab es auch Verbände und kolonialfreundliche Verbände, und die dann gedacht haben, wir müssen jetzt hier investieren und das wird jetzt alles ausgebaut. Und dann wurden dann auch eine Eisenbahn gebaut, die Otavi-Bahn, zu diesem Kupfervorkommen, die dann das Kupfer zur Küste gebracht hat, und das konnte dann auch exportiert werden. Da gab es dann auch wieder Probleme, weil es gab eigentlich einen sehr guten Hafen im Land, Walfischbucht oder Walfish Bay. Und die Briten, die haben natürlich immer geschaut, ihre Stationen weltweit zu haben. Und das war das Einzige, was sie an Namibia haben wollten, nämlich diesen kleinen Hafen, den haben sie nämlich vorher annektiert. Nach dem Motto, die ganze Wüste, was soll man damit? Aber diesen Hafen, den annektieren wir mal schön. Und der ist britisch. Und auch die kleinen Inselchen davor, weil da nämlich Vögel brüten. Und diese Inseln waren voll mit Guano. Und das war im 19. Jahrhundert war das ein 1A-Dünger, bevor man dann entdeckt hat, wie man mit der Fischer-Tropf-Synthese Stickstoff gewinnen kann. Vorher war Guano sehr gefragt. Insofern haben die Briten einfach die Insel mit Guano besetzt. Die haben den einzigen Hafen besetzt. Und das war dann für die Deutschen ein Problem, weil sie dann eigentlich gar keinen Hafen hatten. Außer in Lüderitzbucht, so einen ganz tief im Süden ein. Und dann mussten sie einen neuen schaffen. Das haben sie dann in Swakopmund. Das ist eine künstlich in die Wüste gesetzte Stadt. Und da haben sie dann eine riesen Landungsbrücke gebaut, die übrigens, glaube ich, erst 1913 fertig war, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann wurde sie sofort besetzt. Also auch so ein bisschen frustrierend. Da hast du halt unter riesigem technischen Aufwand dann Landungsbrücken und alles gebaut und dann kaum ist es fertig, Erster Weltkrieg. Briten kommen vorbei mit einem kleinen Zerstörer und weil es keine Befestigung gibt, wurde es sofort besetzt und ist verloren gegangen. Also alles nicht so optimal gelaufen, kann man mal sagen. Die Wirtschaftsstruktur, wie gesagt, war eher überschaubar. Ein bisschen Kupfer exportiert, Rinder exportiert, und das war für den Großteil der deutschen Kolonialzeit, waren das dann die Exporte. Interessant wurde es dann, als dann Diamanten gefunden wurden, aber das war schon gegen Ende der Kolonialzeit, so ab 1908. Und das spielt dann auch, da waren auch große Aufstände in der Zeit. Also das ist jetzt vielleicht kurz vorausgegriffen. Aber für die Anfangsphase war es eher überschaubar. Es war in der Zeit auch, man kann sagen, ein Zuschussgeschäft, weil es musste investiert werden, Hafen, ganzen Gebäude, Verwaltung, Schutztruppe aufgebaut. Und dafür gab es dann halt ein paar Rinderexporte und ein bisschen Kupferexporte. War jetzt nicht so das deutsche Indien, um es mal so zu formulieren.
Vielleicht nochmal ganz an den Anfang. Wann wurde denn dieses Schutzgebiet offiziell gegründet? Also wann war das Gründungsdatum? Zweite Frage, Konnte das Land sich seinerzeit aus sich selbst ernähren und Bestand haben oder war es zwingend auf bestimmte Importwaren angewiesen, wie beispielsweise, keine Ahnung, Getreide oder industriell hergestellte Produkte oder bestand auch das Bestreben, irgendwie eine eigene Industrie hochzuziehen? Und das Dritte, wie in Gottes Namen hat man denn Siedler in diese Region gelockt? Waren das Abenteurer? Waren das Leute, die nichts mehr zu verlieren hatten? Oder waren das Leute, die gesagt haben, na, Berlin, da ist mir die Luft zu dick und ich schätze die Weite der afrikanischen Landen?
Ja, sehr interessante Fragen. Versuche ich mal der Reihe nach durchzugehen. Also die Gründung war 1884. Das wiederum geht auf, ist immer interessant, weil manche Leute sind, was einzelne Leute so geschaffen haben. Das war zum Beispiel ein Bremer Kaufmann, der Adolf Lüderitz. Und der ist dann durch die Lande gezogen und hat dann den einheimischen Kapitäns, hießen die, Kapitäne, interessanterweise, also nicht Stammeshäuptling, sondern das waren Kapitäne, auch wenn sie mitten im Landesinneren waren. Das kommt, weil die sich an Südafrika orientiert haben und da wurde oder wird teilweise immer noch ja Afrikaans gesprochen. Das ist eine, oder Kap-Holländisch, wie es dann damals hieß, eine Variante des Niederländischen. Ja, und der hat dann einfach mit Landkaufverträge abgeschlossen. Und in dem Zusammenhang ist auch ganz interessant, da gibt es diesen Lüderitzschen Meilenschwindel, weil er ist zum Beispiel zu einem Kapitän Josef Fredericks gegangen und hat gesagt, ja, ich möchte hier mal ist ja nur Sandwüste, möchte mal 5 Meilen kaufen und ich gebe dir 100 britische Goldpfund und 200 Gewehre. Und der hat gesagt, ja gut, kannst du haben, kein Problem. Da war halt dieser Hafen Lüderitz so ein schlechter Hafen, oder aber okay, es war immer ein Hafen. Und er hat dann halt, der Adolf Lüderitz, hat dann halt den deutschen Meilen den Vertrag verfasst, also Meilen deutsch. Und die waren damals 7,5 Kilometer und eine britische Meile war 1,6 Kilometer. Und das ist dann, was in der Literatur als der Meilenschwindel bezeichnet wird, dass er dann halt übers Ohr gehauen hat. Woher soll er wissen, dass eine deutsche Meile 5-mal so viel ist wie eine britische Meile? Vor Ort habe ich ein bisschen recherchiert, ist gar nicht so klar, ob das der Josef Fredericks nicht trotzdem wusste, weil er auch nicht unbedingt der Oberherrscher in dem Gebiet war und hat gedacht, ach, gehört mir vielleicht eh nicht so, ist umstritten, ist eh nur Wüste, selbst wenn er da 7,5 Kilometer mehr hat, ist ja egal, ich kriege da 100 Goldpfund und 200 Gewehre. Also ist nicht so ganz klar, was vielleicht doch wusste. So hat der Lüderitz sich da ein schönes Gebiet zusammengekauft, allerdings eigentlich nur diesen einen Hafen und sehr viel Sand. Und dann ist er bei einer Erkundungsfahrt auf dem Oranje an der Grenze zu Südafrika, ist er verschollen, also ist wahrscheinlich Schiffuntergang, verdurstet. Er hat aber vorher noch dieses Land an diese deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika verkauft, die dann gegründet wurde, in dem Sinne von patriotischen Deutschen, die dann sicherstellen wollten, dass er das jetzt nicht an die Briten verkauft oder so. Das war halt ein Kaufmann, der war auch an Geld interessiert. Er hat das dann für ein paar hunderttausend Mark damals verkauft und die Mark war ja noch damals auch goldgedeckt, teilweise zumindest. Also er hat schon für 100 Pfund gekauft, ein paar hundert Gewehre und dann für hunderttausende Mark das weiterverkauft. Das war schon ein gewisser Kaufmann. Er hat dann allerdings ja, wie gesagt, ist er dann 1885 gestorben. Und so kam dann die Gründung zustande, dass dann aufgrund seiner Käufe wurde das dann unter Schutz gestellt durch Bismarck als Schutzgebiet. Und dann war auf einmal diese deutsche Kolonialgesellschaft, die das Geld, die das Land gekauft hatte, war dann Großgrundbesitzer. Ja, die haben das erstmal liegen lassen, gerieten dann auch so ein bisschen unter Druck, dass sie dann was machen sollen mit dem Land. Es kam ja dann auch, als zum Beispiel dann dieses Kupfer gefunden wurde, dann hat ja Deutschland dann doch gemerkt, es muss man investieren, weil das war auch irgendwie lustig. Die haben zuerst, gab es dann 3 Beamte, die ins Land geschickt worden sind. Man muss sagen, dass das Land ist mehr als doppelt so groß wie das heutige Deutschland. Und dann gab es dann 3 Beamte, die dann da ihre Erlasse verfasst haben. Übrigens der Vorgesetzte, das war der Vater von Hermann Göring, der später im Dritten Reich bekannt wurde, also dessen Vater wurde dann sozusagen der, ich glaube, ich weiß nicht, ob er schon damals Landeshauptmann hieß, naja, auf jeden Fall haben sie da mit anderen Schutzverträge geschlossen, nach dem Motto, ja, wenn ihr jetzt euch auch unterm Schutz stellt, dann helfen wir euch. Und so sind sie dann zu diesem besagten Herero und Nama gegangen. Und die haben dann gedacht, ah, okay, ja, die können uns ja ein paar Gewehre geben, auch können wir mal unterschreiben. Aber als es dann wirklich zu wieder kleineren Kämpfen zwischen Herero und Nama kam, dann haben die Herero gesagt, ja, jetzt, ihr habt nur einen Schutzvertrag unterschrieben, jetzt helft uns mal. Und dann saßen diese 3 deutschen Beamten dann da in Otjimbingwe und haben gesagt, ja, tut uns leid, wir haben hier gar keine bewaffnete Truppe und nix. Und dann haben die Herero erstmal gesagt, ja, dann tschö, könnt ihr direkt mal wieder gehen. Und dann mussten die sich dann in den besagten britischen Hafen sind sie dann geflüchtet, weil da waren sie dann ja in Sicherheit. Und da drohte dann halt sozusagen die deutsche Kolonie zusammenzubrechen. Und das war natürlich dann wirklich eine Prestigefrage. Dann muss es nach dem Motto in Berlin losgehen. Dann haben sie gesagt, jetzt erstmal diese Kolonialgesellschaft, die soll jetzt mal selber ein paar Sicherheitsdienst sozusagen einstellen. Die haben dann 20 Leute angeheuert, die dann über diesen britischen Hafen auch in Zivilkleidung ins Land gekommen sind. Und dann hat man dann halt aber später auch gemerkt, dass 20 Leute für ein Land von über 800.000 Quadratkilometern auch zu wenig sind. Und dann wurde es dann, wie man das ja so ein bisschen kennt, wenn man erstmal anfängt zu investieren und es reicht nicht, und dann steht dann nach dem Motto auch auf dem Spiel, dass die Kolonie verloren geht. Und dann wurde dann auch von Berlin aus gesagt, okay, jetzt müssen wir das mal selber in die Hand nehmen. Und jetzt stellen wir mal eine richtige Schutztruppe auf. Und jetzt wird hier ein Landeshauptmann und Gouverneur hingeschickt. Und jetzt bauen wir auch mal hier ein paar feste Gebäude. Und jetzt wird mal auch da in Swakopmund ein eigener Hafen gemacht, dass wir nicht da immer alle in Zivilkleidung über den britischen Hafen hinschicken müssen. Und so wurde das dann so eine Art, ja, Selbstläufer. Da gab es einen ganz interessanten Gouverneur, den Theodor von Leutwein. Der hat so eine Divided Impera Politik betrieben, hat so versucht, die Stämme so ein bisschen gegeneinander auszuspielen und hat dann auch einzelne Stämme unterstützt gegen andere. Es gab dann auch so kleinere Kleinkriege mit einheimischer Unterstützung. Und dadurch hat er halt auch die Schutztruppe, was ja dann deutsche Soldaten waren, im Land gehabt. Und die waren dann immer eine begrenzte Zeit da. Und da konnte man zum Beispiel, wenn er jetzt mit den Herero gegen einen kleinen Nama-Stamm gekämpft hat und der Nama-Stamm hat verloren, dann konnten sie halt sagen, okay, ihr habt verloren. Ihr gebt jetzt mal die Hälfte eures Stammeslandes ab. Das wird jetzt eingezogen, das ist Kronland. Und die Soldaten, wenn die ihren Dienst abgeleistet haben, die können dann jetzt einen Hektar Land für 20 Pfennig kaufen und können sich mal hier jeder 5.000 Hektar kaufen. Und das kann dann mit der Abfindung verrechnet werden und können sie später nachzahlen und dann können sie hier Rinderfarmer werden. Und für so einfache Leute, die aus Pommern oder aus Ostelbien gekommen sind, irgendwelche Knechte, war das natürlich reizvoll, auf einmal solche riesigen Ländereien besitzen zu können. Man darf nicht vergessen, dass das trotzdem sehr trocken, das Land ist. Wo wir auf der Farm jetzt sind, da ist, glaube ich, ein Rind auf 100 Quadratkilometern, auf 100 Hektar, Entschuldigung. Aber trotzdem, das war für einige einfache Leute aus Deutschland schon durchaus reizvoll. Dann war natürlich auch die Verwaltung, die aufgebaut wurde, das waren ja auch hunderte Beamte, die dann ins Land gekommen sind. Und die haben auch Kaufkraft natürlich gebracht, weil sie wurden ja aus Berlin finanziert. Sie mussten sich ja gar nicht jetzt groß gucken, dass sie selber im Land versorgen. Dann gab es natürlich an dieser Hafenstadt, was wurde als eine der ersten Sachen gegründet? Eine Brauerei wurde gegründet. Ich habe auch mal versucht, einen Bezug zu Österreich rauszukriegen, weil ich bin neulich, war ich noch in einem, oder bin ich vorbeigegangen an einem Bottle Store, der heißt Grabowski. Und da wurde mir erzählt, dass das eigentlich ein Gründer ist, der aus Österreich-Ungarn eingewandert ist ungefähr um 1900 und der eigentlich mit dem Schiff weiterfahren wollte nach entweder Südafrika oder Deutsch-Ostafrika, aber letzteres macht nicht so ganz Sinn, dann wäre er wahrscheinlich über Triest gefahren, über den Suezkanal, aber auf jeden Fall, er soll hier nur eine Zwischenstation gemacht haben am Hafen Swakopmund und hat dann wohl so hart gefeiert, dass er am nächsten Morgen, als das Schiff weitergefahren ist, einfach verschlafen hat und es nicht aufs Schiff geschafft hat und ist dann mit dem Land geblieben. Hat dann hier erstmal einen Gemüsegarten angebaut für die Schutztruppe, dass sie frisches Gemüse haben und hat dann wohl irgendwelche Nachkommen, oder das lässt sich nicht mehr nachvollziehen für mich, diesen Bottle Store gegründet, was ja zu seiner persönlichen Lebensgeschichte passen würde. Der soll Ungar oder Rutene, was Ukrainer ist, gewesen sein. Mehr habe ich da nicht rausgefunden, das sind nur so Geschichten, so Word of Mouth. Da habe ich jetzt, könnte ich mal bei Gelegenheit weiter recherchieren, aber so spannend war es doch nicht. Es war jetzt nur so eine Anekdote in Bezug auf Österreich, weil er aus Österreich Ungarn gekommen ist. Naja, so sind nach und nach dann halt doch die Leute so ins Land gekommen und auch einige Adlige in Deutschland, da sollen wohl halt auch so nach dem Motto verkrachte Existenzen oder nach dem Motto der dritte Sohn, der missratene Sohn, da war es dann auch mal angesagt, den mal in die Kolonien zu schicken. Ja, wenn er vielleicht ein bisschen peinlich war oder irgendwelche Sachen da im Deutschen Reich gemacht hat, die nicht so toll sind, dann wurde er mal in die Kolonien geschickt. Und da war aus den Augen, aus dem Sinn. Und man kann immer noch sagen, ja, unser Sohn, der ist ein toller Hecht in der Kolonie. Es gab auch einige Freigeister, die einfach, weil man weg von der Zentrale war, kann man natürlich auch in der Kolonie so ein bisschen freieres Leben führen. Das war jetzt in Namibia nicht ganz so stark, das war in der Südsee. Das ist ein ganz kleiner Exkurs, da war dann einer, der hat einen Kokosnussorden gegründet und hat sich nur von Kokosnüssen ernährt und FKK-Geschichten und sonstiges. Das war im Wilhelminischen Kaiserreich, natürlich in Deutschland wäre das alles unmöglich gewesen, aber in der Kolonie kann man sowas machen. Also so eine bunte Mischung von Leuten wurde dann doch angezogen und so war das dann auch in Deutsch-Südwestafrika.
Also ist er sprichwörtlich bicken geblieben, der österreichische Routine. oder Ungar, das ist in Verbindung mit Alkohol ist, ist fast schon Stereotyp. Ich hätte mir fast schon gedacht, weil du über Hafen gesprochen hast, über Bordelle. Aber lassen wir das Thema. Was natürlich sich neben der Verwaltung als Frage stellt, ist ja, gab es eine Form, einen Aufbau von einem gewissen Finanz- und Bankwesen? Ne? Man braucht ja Kredite zur Finanzierung eben der Landwirtschaft, aber vor allem auch der Infrastrukturvorhaben wie Eisenbahnbau, wie Hafenbau, den du schon angesprochen hast. Gab es sowas in Deutsch-Südwest, ja? Finanz- und Bankwesen?
Genau, es gab, also man muss sagen, diese Infrastrukturprojekte, die wurden von der Zentrale direkt finanziert und auch aus dem Reichshaushalt. Das war ja auch interessant, weil zum Beispiel da wiederum hatte ja das Parlament ein Mitspracherecht. Das war ja eine konstitutionelle Monarchie, wo dann in der Kolonialpolitik dann auf einmal auch durchaus dass der Reichstag eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel, als dann von Lüderitz eine Bucht, eine Bahn gebaut werden sollte, da gab es große Diskussionen im Deutschen Reich dann halt, weil das da als Haushaltsposten genehmigt wurde. Und es musste nicht im Land irgendwie über Banken eingeholt werden, sondern es wurde über den zentralen Haushalt geholt. Und da gab es dann auch Diskussionen mit August Bebel und SPD, die dann antikolonial eingestellt waren und den Alldeutschen, die natürlich immer weiter expandieren wollten, aber eigentlich auch mit Geld ausgeben, ist dann auch so eine Sache. Also diese Infrastruktursachen, die liefen alle über die Zentrale. Es gab dann natürlich, ich glaube, die hieß die Deutsch-Südwest-Afrikanische Bank. Das war dann aber eher so nach dem Motto für die Farmer, die dann irgendwelche Darlehen vergeben und irgendwelche Kredite, dass das Land dann vorfinanziert werden kann. Und sowas halt. Es lief auch sehr viel über Südafrika, weil die eigentlich hier wirtschaftlich bis heute sehr tonangebend sind und gerade über Kapstadt und dass die Leute auch sowieso über Kapstadt ihre Rinder verkauft haben und dann auch ihre Geldgeschäfte da gemacht haben, weil im Land selber die Ersparnisse, das war ja wirklich, wirklich sehr überschaubar und hier einen eigenen Finanzmarkt aufzubauen. Es wurde gemacht, es gab zum Beispiel so eine Börse, das fand ich auch ganz interessant, für so Mini-Explorer, gerade als dann Diamanten gefunden wurden. Da sind einfach Leute hingekommen, haben sich dann ihre Lizenz gesichert und haben dann Anteile ausgegeben. Und gab so eine Mini-Börse, das waren dann für ein paar tausend Reichsmark, haben sie dann Aktien ausgegeben. Das war alles so im relativ Kleinen, wurde auch sehr gezockt. Aber das war jetzt kein tragfähiger Finanzmarkt, weil das war dann eher eine Filiale aus Deutschland oder über Südafrika lief das, aber es war nicht so, dass das jetzt die Kolonie von sich aus einen großen Finanzmarkt ausgebildet hat. Man darf auch nicht vergessen, wir reden ja vielleicht von höchstens 100.000 Einwohnern, davon um die 10.000 Deutsche vielleicht. Und das war's. Also das war schon sehr überschaubar an der Bevölkerungszahl, wenn man das mit anderen Kolonien vergleicht. Ich glaube, der Louis hat es ganz am Anfang erwähnt, das ist eins der dünn besiedelsten Länder der Welt bis heute. Wir haben gerade, letzte Woche kamen die vorläufigen Ergebnisse.
Das hat der Clemens gesagt.
Ah, der Clemens, okay, pardon. Ja. Genau. Also wir haben jetzt, letzte Woche war übrigens die Volkszählung, die vorläufigen Ergebnisse da. Wir sind jetzt auf 3,1 Millionen Einwohner gestiegen, was ein deutlicher Anstieg war. Aber man darf nicht vergessen, das sind 824.000 Quadratkilometer. Zum Vergleich, Deutschland hat 357.000, also mehr als doppelt so groß wie Deutschland und weniger Einwohner als Berlin. Also das ist immer noch sehr dünn besiedelt und damals war es, wie gesagt, noch dünner besiedelt. Da war ein 1/30 der jetzigen Einwohnerzahl nur vorhanden und das auch noch dann verteilt und Subsistenzwirtschaft und ein bisschen Pharma und dass sich da ein Kapitalmarkt tragfähiger ausbildet, das war eigentlich auch nicht zu erwarten. Wie gesagt, das war dann eher eine Mischung aus Finanzierung durch die Zentrale, über den Reichshaushalt, eine Filiale von Banken in Deutschland und über Südafrika, der Finanzmarkt.
Nun ist es ja auch in der Kolonie nicht friedlich geblieben. Und ich rede jetzt nicht vom Ersten Weltkrieg, 20 Jahre nach der Gründung. Und zumindest die Schlacht kennen Freunde der Militärgeschichte, nämlich die berühmte Schlacht am Waterberg. Kannst du da vielleicht mal ein paar Hintergründe zu erläutern? Wie kam es zu diesem größten Konflikt bis dato in der Kolonie?
Genau, ja, das ist interessanterweise auch hier ein relativ großes Thema, weil das auch in den vorigen Jahren noch in Verhandlungen mit Deutschland dieses Thema wieder aufgekommen ist im Hinblick auf mögliche Reparationszahlungen und auch eine offizielle Entschuldigung von Deutschland und solche Geschichten. Also das Thema ist hier noch relativ präsent. Ja, der Hintergrund ist der, dass es halt, wie ich es kurz erwähnt hatte, die Deutschen sozusagen sich ja in die Mitte des Landes gesetzt haben und nördlich davon Herero waren und südlich davon Nama, so ganz grob gesprochen. Das sind die zwei große Volksgruppen. Und die Herero, das sind halt auch traditionell Rinderzüchter. Wie man so sagt, so, ja, ein stolzes Volk ist so ein bisschen das Klischee, aber so Richtung, was man vielleicht so eher kennt, so die Maasai in Ostafrika. Also großgewachsene Bantu, die auf Rinderherden setzen, die für die auch Prestige sind. Und da gab es halt eine ganze Reihe von Konfliktpunkten. Natürlich zum einen den, dass diese deutschen Rinderzüchter mit denen in Konkurrenz getreten sind, auch wirtschaftlich. Dann gab es auch zum Beispiel eine Rinderpest und wo dann die Deutschen oder wo das Gouvernement angeboten hat, dass alle geimpft werden sollen gegen die Rinderpest und die Herero nach dem Motto, was soll der Quatsch? Nee, machen wir nicht. Deutschen Siedler haben das gemacht und dann sind bei den Herero Massen an Rindern eingegangen und die hatten dann massive wirtschaftliche Probleme. Dann gab es solche Sachen wie, dass zum Beispiel der Oberanführer Samuel Maherero wahrscheinlich Alkoholiker war, der dann auch einfach Ländereien von sich an deutsche Siedler verkauft hat, dass das Herero-Land dann immer kleiner wurde, dass dann eine Eisenbahn geplant wurde, eine weitere, und die dann durch dieses Herero-Land gegangen wäre. Und dann wären dann von den Trassen rechts und links Land beschlagnahmt worden, um die Trasse da sicher bauen zu können. Das ist natürlich aus Herero-Sicht auch nicht toll, wenn man sich vorstellt, ach, durch mein Gebiet geht jetzt eine Eisenbahn und da wollen sie dann Land rechts und links davon beschlagnahmen. Solche Sachen. Dann gab es noch Probleme mit den Händlern, die dann teilweise auch europäische Waren natürlich geliefert haben, weil die Herero, waren auch teilweise europäisch gekleidet. Das ist nicht so, dass das jetzt hier die hinterletzten Buschleute sind. Die haben natürlich auch die Sachen gekauft. Dann haben die Händler auf Kredit geliefert. Und dann gab es zum Beispiel so Sachen, dass man gesagt hat, zum Schutz der Eingeborenen sollen jetzt nicht mehr so viele Kredite vergeben werden. Und dann mussten die Kredite schnell eingetrieben werden. Oder die Händler wollten sie kurz schnell eintreiben. Und haben das dann teilweise, wenn die Herero nicht zahlen konnten, dann mit dem Militär gemacht. Nach dem Motto, wir haben den Anspruch, ja, wir holen das jetzt. Und wenn ihr das nicht zahlen könnt, dann holen wir uns stattdessen Rinder oder auch Land. Und das gab natürlich dann riesen Ärger. Und dann, was man aus Herero-Sicht, finde ich, durchaus nachvollziehen kann, gab es dann Versammlung, Geheimversammlung. Und dann haben sie dann beschlossen, dass es so nicht weitergeht, dass sie einen großen Aufstand machen und zeitgleich losschlagen und auch bei den Farmern beginnen und die deutschen Männer auch dann ermorden wollen auf den Farmen. Und das wurde dann so abgesprochen und das ist dann auch geschehen und der Krieg begann dann, dass 120 deutsche Farmer auch teilweise vor den Augen von ihren Familien dann niedergemetzelt wurden und dann gab es natürlich, klar, da waren wir 1904, wilhelminisches Zeitalter, da war natürlich klar, wenn jetzt nach dem Motto ein Eingeborenenstamm sich erhebt in einer deutschen Kolonie, das kann ja nicht einfach gut geheißen werden. Und dann wurden sofort aus Deutschland Truppen ins Land geschickt. Und diese Schlacht, die der Lewis erwähnt hat, die ist dann in dieser sozusagen noch in der kritischen Phase geschlagen worden, als noch nicht diese ganzen Truppen aus Deutschland eingetroffen sind oder teilweise schon ein paar Marineinfanteristen, die in der Nähe gewesen waren, die sind eingetroffen, aber noch nicht diese riesen Nachschubtruppen. Und da, wo es dann sozusagen noch knapp war, obwohl man kann natürlich sagen, langfristig hätten die Herero sowieso gegen eine Kolonialmacht der Größe keine Chance gehabt, da wurde dann diese Schlacht am Waterberg geschlagen. Die ist, ja, das ist so die Frage, eigentlich. Die Herero waren natürlich an Menschen überlegen, aber die Deutschen hatten auch ein paar Maschinengewehre und so und sind dann, haben eigentlich gewonnen, die Deutschen. Und die Herero sind allerdings, das Ziel war, dass man sie einkesselte, das ist nicht gelungen, die sind ausgebrochen. Allerdings sind sie dann, was sehr tragisch war, nach Osten ausgebrochen, in die Omaheke. Und das ist ein Trockengebiet, da sie auch ihren ganzen Werft, nennt man das, also diesen Tross dabei hatten, auch mit Frauen und Kindern, sind die dann in dieses Trockengebiet ausgewichen. Und das, was ich wirklich tragisch finde, dass der Oberbefehlshaber, der Lothar von Trotha, wirklich aus meiner Ansicht nach echt ein mieser Typ war, der dann auch einen Vernichtungsbefehl erlassen hat. Der hatte gesagt, so, wir nehmen jetzt keine Flüchtlinge mehr auf in den deutschen Grenzen, ihr müsst hier das Land verlassen, ihr könnt da in die Wüste ziehen und ich besetze jetzt die Wasserlöcher am Rande der Wüste. Wenn ihr zurückkommt, dann werdet ihr nicht aufgenommen. Ich lasse euch schießen. Er hat dann an die Truppe noch ein Unterbefehl erteilt, dass auf die Schießen bedeutet über Frauen und Kinder hinweg schießen, dass die deutsche Truppe nicht zu Gräueltaten gegenüber Frauen und Kindern ist. Aber der offizielle Befehl war dann halt dieser, der als Vernichtungsbefehl bekannt wurde. Und die Herero sind dann da, haben versucht, durch dieses Sandfeld dann abzuhauen Richtung auch Botswana, was ja einige geschafft haben, aber gerade die Schwächeren und auch, die sind dann sehr viele verdurstet. Und das war wirklich tragisch. Als dieser Befehl dann in Berlin bekannt wurde, leider erst Wochen später, weil er den dann irgendwie erst nicht per Telegramm geschickt hat, Dann hat der Reichskanzler von Bülow sofort interveniert und dass der Befehl zurückgenommen wurde. Aber er war in der Welt und in der Zwischenzeit sind tausende Herero verdurstet. Und die restlichen, die man dann auch noch gefangen genommen hat, die wurden dann in, das ist auch noch so ein Fall für sich, die wurden in Gefangenenlager gebracht, die teilweise an der Küste waren, dann waren sie das Klima nicht gewohnt. Da sind auch nochmal sehr viele gestorben, weil es auch einfach ganz schlecht geplant war, die Versorgungslage, die aber auch für die eigenen Truppen im Land schlecht war, die Versorgungslage. Also es ist ein sehr trauriges Kapitel von mehreren Seiten. Jedenfalls diese Waterbergschlacht, die zählt sozusagen als Entscheidungsschlacht, was sie in dem Sinne auch ist. Man kann aber auch sagen, auch selbst wenn die Herero da einmal gewonnen hätten, sie hätten den Krieg wohl kaum endgültig gewonnen. Aber diese Waterbergschlacht, das ist insofern eine hier im Lande bekannte Schlacht und auch in der Kolonialgeschichte bekannt.
Einen kleinen historischen Exkurs habe ich an der Stelle, denn im Stab von dem besagten Trotter war eine, ja ich möchte schon sagen, in der Militärgeschichte legendäre Figur, nämlich der spätere General Paul Emil von Lettow-Vorbeck, geboren 1870. Der wurde später der Kommandant der Schutztruppe in Ostafrika, also im heutigen Tansania. Und der ist dadurch berühmt geworden, dass er der letzte war, Deutsche, der im Ersten Weltkrieg kapituliert hat. Und zwar 14 Tage nach dem Waffenstillstandsabkommen am 11.11.1918. Und das lag eben auch daran, dass die Informationswege so lang waren. Und das Bemerkenswerte war, dass er mit einem vergleichsweise kleinen deutschen Stab und einigen deutschen Truppenteilen und vor allem vielen lokalen Askari-Kriegern, die seinem Kontingent angehörten, erstens im Jahr 1914 den Briten einige empfindliche Niederlagen beigebracht hat. 1915 dann kam das letzte Versorgungsschiff an, danach hat er nichts mehr bekommen. Das Gebiet noch halten konnte bis 1916 und danach im Prinzip in eine Art Dschungelkrieg übergegangen ist und das sehr erfolgreich, dort also sehr, sehr viele britische Truppen binden konnte und nie gefasst werden konnte und somit freiwillig dann eben sich ergeben hat, 14 Tage nach Kriegsende. Und auch eine bemerkenswerte Geschichte fand ich, dass sein Widersacher, ein General eben auf der britischen Seite, wurde dann zu einem seiner besten Freunde und die waren dann wirklich bis zum Tod miteinander sehr eng befreundet, die einstigen Gegner. Der von Lettow-Vorbeck ist 1964 gestorben und dann in Hamburg beerdigt worden. Und seine Sargträger, da wurden sogar extra noch ehemalige Askaris dann eingeflogen. Also eine ganz interessante Geschichte, auch militärisch sehr interessante Geschichte. Kann man nachlesen, er hat zwei Bücher dazu geschrieben. Einmal Haya Safari und einmal Erinnerung an Ostafrika. Ich glaube, die gibt es sogar mittlerweile als kostenlosen Download im PDF-Format. Das nur als kleiner Einschub noch. Die das Schutzgebiet im heutigen Namibia, das hatte ja dann noch 10 Jahre Bestand. Wie ging es denn, also mehr oder weniger 10 Jahre, ja, wie ging es denn dann letztendlich zu Ende?
Erstmal freut mich, dass du Lettow-Vorbeck erwähnt hast. Genau, der war ja dann 1904 noch nicht so in leitender Stellung. Ich glaube, er war ein kleiner Offizier. Aber finde ich auch eine sehr spannende Lebensgeschichte. Ich wollte nur noch einen Nachtrag dazu sagen, dass nämlich im Fall seiner Askari wurde nämlich wohl auch von Deutschland denen noch Renten gezahlt. Und das führte dazu, dass diese Askari auch noch wohl relativ gutes Deutschlandbild hatten. Bis teilweise in die 60er Jahre haben dann noch welche Rentenzahlungen bekommen. Und deshalb war es auch nicht schwer, da, ich glaube, 2 oder 3 zu finden, die auch zu seiner Beerdigung nach Deutschland ausgeflogen worden sind. War nicht sehr spannend. Aber hier in Namibia war halt eher ein kleinerer Offizier, jetzt nicht so ausschlaggebend. Ja, nach diesen Aufständen hier in Namibia oder damals Deutsch-Südwestafrika, da wurde dann ein neuer Gouverneur hingeschickt und der dann auch sozusagen wirtschaftlich gar nicht so schlecht war und hat dann halt das Glück gehabt, dass dann auch ein Diamantenboom eingesetzt hat, dann so richtig. Der dann dem Land eigentlich auch wieder so ganz interessant und skurril so ein paar heutige Geisterstädte gebracht hat. Dass dann auch mitten in der Wüste zum Beispiel eine Stadt namens Kolmanskuppe entstanden ist, weil da Diamanten gefunden wurden und das nicht zu knapp. Und das war so ein bisschen wie damals in ich glaube, Potosi in Südamerika, diese legendären Silberstädte in der spanischen Kolonialzeit. So war das hier dann auch, dass dann die Leute teilweise da, wenn sie Diamanten gefunden haben, dann gab es dann, wurde irgendwie Champagner versucht, mitten in die Wüste zu bringen, irgendwelche aus den Bordellen die Frauen dahin gebracht und es wurde dann da geprasst mitten in der Wüste. Da wurde ein System eingeführt, dass die Leute Eis von der Küste, Eisblöcke gebracht bekommen haben, die dann in den Kühlschrank gelegt wurden. Im Tagesverlauf ist das geschmolzen, dann hat man abends war das Wasser, war dann frisches Wasser und morgens wurden frische Brötchen gebracht und der Bürgermeister von Kollmannskuppe hatte dann irgendwie ein zweistöckiges Haus mit der Badewanne, mit Blick irgendwie auf die Diamantmine. Es soll da auch die ersten Röntgenapparate gegeben haben, weil man die Arbeiter dann nach ihren Schichten geröntgt hat, weil sie teilweise sonst einfach Diamanten verschluckt haben. Die Strahlenbelastung muss da ziemlich enorm gewesen sein. Aber das gab solche skurrilen Gründungen dann halt und die auch wirklich dann mal ordentlich Geld gebracht haben und auch Glücksritter angezogen haben. Also es gab durchaus einen Boom bis zum Ersten Weltkrieg. Die Infrastruktur wurde auch weiter ausgebaut. Es hat dann ja halt, wie gesagt, dann gab es auch diese riesige Landungsbrücke, die gebaut wurde. Aber es war eine relativ kurze Zeit, eigentlich nur von 1908 bis 1914, weil dann der Erste Weltkrieg eingesetzt hat, wie wir alle wissen. Und man hat da ein bisschen in Südwestafrika darauf vertraut, dass die Kolonien bei einem europäischen Krieg rausgehalten werden aus den Kampfhandlungen, was aber ja nicht der Fall war. Das bedeutete aber auch, dass zum Beispiel die Küstenstädte überhaupt keinerlei, was ich wirklich, wirklich sträflich vernachlässigbar finde, dass sie überhaupt keine Küstenbatterien und so dahingestellt haben, sodass dann hier zum Beispiel im deutschen Haupthafen, da hat dann einfach so ein Hilfskreuzer oder ein Zerstörer gereicht, um die Stadt zu besetzen. Es war noch so ein bisschen Gentleman's Krieg. Zum Beispiel kam dann als der Zerstörer, der wollte eigentlich die Funkstation dann zerschießen. Und dann hat dann der deutsche Ortskommandant gesagt, ach, hör mal, das können wir, also ihr braucht hier nicht auf die Stadt schießen, am Ende wird nur jemand verletzt. Dann kommt doch mal rübergefahren und das können wir schon klären. Dann haben sie sich dann bei einer Flasche Gin zusammengesetzt und dann haben die Deutschen selber die Funkstation kaputt gemacht, damit dann nicht der Zerstörer da hinschießen muss. Also es wurde alles so ein bisschen gentlemanmäßig geregelt. Und was noch ganz interessant war, in Südafrika, weil die Briten wollten eigentlich den Südafrikanern, was ein Dominion war, überlassen, Südwestafrika zu erobern. Da gab es dann aber zunächst mal einen Aufstand der Buren, weil ungefähr 15 Jahre vorher gab es ja auch in Südafrika einen Krieg, den Burenkrieg, den zweiten, wo die Buren gegen die Briten gekämpft haben. Und da gab es noch welche, die gesagt haben, ja, also die Deutschen, die haben uns damals zumindest moralisch unterstützt und außerdem die Briten finden wir eh jetzt hier, das sind unsere Okkupatoren, die wollen wir nicht, da können wir doch eigentlich mal mit den Deutschen zusammen jetzt auch mal die Briten bekämpfen. Also da gab es einen kleinen Aufstand in Südafrika, den haben die Briten erstmal niedergeschlagen und so hat Deutsch-Südwestafrika ein bisschen Luft gewonnen, aber danach ist dann die gesamte südafrikanische Heeresmacht unter General Smuts ist dann über die frisch eroberten Häfen, die ja nicht verteidigt waren, konnten sie da einfach Truppen anlanden und sind dann von da aus ins Landesinnere weitergezogen. Und das war eher undramatisch, diese Kämpfe, weil die Deutschen waren mindestens 10-1 unterlegen und haben eher so ein bisschen Rückzugsgefechte gemacht. Ein Teil der Offiziere wollte dann interessanterweise auch sich durchschlagen nach Deutsch-Ostafrika zu Leto Vorbeck, den der Louis eben erwähnt hat, weil da wusste man, oh, der kämpft und der ist da auf Zack. Dann hat aber der Gouverneur entschieden, nee, dann seid ihr weg und kommt vielleicht nie wieder. Wir wollen sozusagen auch diese Offiziere, die haben auch Familien hier im Land und so, wir wollen hier sozusagen das auch die Deutschsprachigen im Land erhalten und deshalb wird mal lieber kapituliert und das wird auch ehrenvoll gemacht, ihr dürft auch sogar eure Jagdgewehre behalten und sonstiges, müsst dann nur auf die Farmen gehen und dann kapitulieren wir lieber, was dann auch geschehen ist. Ich war da neulich noch an so einem Ort, da gibt es so einen See, den Otjikoto-See, der geht ziemlich tief runter, 100 Meter oder so und da ist noch so ein bisschen die Legende, dass die Deutschen da ist zum Beispiel ein paar Artilleriegeschütze haben sie versenkt und angeblich sagen manche, die Kriegskasse wäre da auch versenkt. Wäre vielleicht mal interessant, da zu schauen, weil Kriegskasse, wenn in Zeiten von goldgedeckten Goldmark, wäre das ja vielleicht ganz interessant. Naja, wer mal im Lande ist und ein Mini-U-Boot mitbringt, kann ich mit ihm mal gerne hingehen. Das ist noch so eine kleine Anekdote. Auf jeden Fall war der Erste Weltkrieg in Südwestafrika eher überschaubar und von Rückzugsgefechten geprägt. Und es war dann auch 1915, aufgrund der Verzögerung durch diesen Burenaufstand in Südafrika war dann 1915 die Kapitulation also nicht annähernd so erfolgreich wie in Deutsch-Ostafrika mit dem Leto Vorbeck, der dann sogar bis nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gekämpft hat. Ich glaube, er hatte einen britischen Meldegänger oder mit einem Fahrradfahrer war das sogar, der dann nach dem Motto ihm auch die Zeitung gezeigt hat, nach dem Motto, hier, es ist doch schon, seit 2 Wochen ist doch schon der Krieg vorbei Ach so, ah ja, alles klar. Komm, dann ist ja gut. Ich glaube, so war das irgendwie. Naja, auf jeden Fall, Erster Weltkrieg in Südwestafrika, kein großes Ruhmesblatt unbedingt aus deutscher Sicht.
Dann ziehen wir eine wirtschaftliche Bilanz. Die eine Seite der Bilanzziehung, ja, aus staatlicher Sicht haben wir bereits, beziehungsweise du, Michael, ja, erläutert. Eine andere Position ist ja jene der Privatwirtschaft. Und wenn ich es so salopp formuliere oder so auffasse, dann wurden ja die Erträge aus den Kolonien in erster Linie privatisiert. Als Beispiel ist vielleicht auch hier die Reederei Wörmann aus Hamburg genannt, während für die Kosten, ja, für den Aufbau von Verwaltung, Infrastruktur und insbesondere auch die Friedenswahrung, ja, der Staat aufkam. Ja, das Militär. Nun, das ökonomische Gebaren in den deutschen Kolonien wird ja gerne als ein Verlustgeschäft dargestellt. Begründet oft durch eine passive Handelsbilanz. Ja, der Wert der aus Deutschland importierten Güter überstieg jenen aus den Kolonien in das Deutsche Reich gelieferten Waren. War das in Deutsch-Südwestafrika das gleiche Muster?
Ja, kann man sagen. Soweit ich weiß, war, glaube ich, Togo war die einzige Kolonie, die in Bezug auf Importe und Exporte einen Überschuss generiert hat. Deutsch-Südwestafrika, wenn dann in dieser Zeit zwischen 1908 und 1914, wo dieser Diamantenboom war. Aber was du gesagt hast, bringt es ja im Grunde auf den Punkt, die Gewinne privatisiert und die Kosten hat der Staat übernommen. Deshalb ist es auch nicht ganz so leicht zu sagen, weil aus fiskalischer Sicht hat Deutschland auf jeden Fall draufgezahlt. Auch allein schon durch diese Aufstände, was da an Truppen hingeschickt wurde, an Material. Die Infrastruktur, die gebaut wurde, das ist nie reingekommen durch Steuern oder auch durch Zölle. Also aus fiskalischer Sicht war es ein Minusgeschäft. Was du angesprochen hast, die Reederei Wörmann, dazu habe ich leider gar keine Untersuchung sozusagen aus gesamtvolkswirtschaftlicher Sicht. Das ist in dem Sinne aber auch schwer, weil die Wörmann-Reederei ja auch sehr viel in Westafrika auch sehr viel verdient hat. Und ihre goldene Zeit hatte sie zum Beispiel auch mit den Truppentransporten, die dann auch zu hohen Kosten abgerechnet wurden. Aber da ist jetzt auch wieder die Frage, das ist ja letztlich eine Subvention des Staates dann. Ist das dann deren Gewinne, ist das dann gesamtwirtschaftlich letztlich nur eine Art Umverteilung von Steuergeldern zur Wörmann-Reederei? Also ist eine gute Frage, wie sich das eigentlich gesamtwirtschaftlich dann ausgewirkt hat. Also so eine ganz klare Meinung habe ich dazu nicht. Ich denke aber, wenn man die staatlichen Kosten berücksichtigt, dass es insgesamt ein Draufzahlgeschäft war, Namibia, für Deutschland. Ganz abgesehen auch vom sogenannten Blutzoll, wie man damals gesagt hat. Weil es sind ja auch in den Kriegen insgesamt über 1000 Soldaten ja auch verstorben und auch jede Menge Material verloren gegangen. Und die Hoffnungen, die sich auch in Bezug auf Absatzmarkt gesetzt haben, die haben sich auch nicht erfüllt, weil es wurde auch ein Großteil einfach über Südafrika eingekauft. Und die Exporte, wie gesagt, am Anfang Rinder und Kupfer und später dann Diamanten. Okay, das war jetzt auch nicht so extrem gut, dass das die ursprünglichen Hoffnungen erfüllt hat. Dann gab es ja auch noch die Hoffnung, dass große Teile der Bevölkerung dahin ziehen und jetzt nicht in die USA zum Beispiel auswandern, sondern dass sie lieber in die eigenen Kolonien auswandern. Aber bei 10.000 Leuten von der Gesamtbevölkerung, ich weiß nicht, 1914 waren wir vielleicht bei 65 Millionen Einwohnern im Deutschen Reich. Da sind jetzt 10.000 in Namibia jetzt auch kein signifikanter Anteil. Also diese großen Hoffnungen, die haben sich in dem Sinne, kann man sagen, nicht erfüllt.
Ja, wobei diejenigen, vor allem Jungmänner, die in die Kolonie gegangen sind und somit dem Ersten Weltkrieg in Europa nicht in die Hände gefallen sind, wahrscheinlich auch noch Glück hatten, dass sie ja in so einem militärischen Konflikt dann waren, der schnell per Gentleman Agreement beendet wurde. Und die deutschen Einflüsse, du hast ja auch erwähnt, sind ja bis heute in Namibia erhalten. Von daher, was würdest du denn jetzt nochmal persönlich zum Abschluss sagen? Was ist so die Moral aus der Geldgeschichte, die wir immer so gerne ziehen? Also aus dieser kolonialen Episode, was ziehst du daraus für ein Fazit?
Ja, gute Frage. Mir kam eben, während ich gesprochen habe, dass der Begriff der Sunk Costs in den Sinn. Den kennt ihr ja, oder zum Beispiel bei Aktien. Du solltest eigentlich eine Position auch bewerten aufgrund der aktuellen Lage und nicht aufgrund deines Kaufkurses. Und du solltest auch die Lage bewerten, nicht wie viel du schon investiert hast, sondern wie lohnt sich jetzt ein weiteres Investment? Naja, auf jeden Fall merkt man hier so ein bisschen diese, wie soll ich sagen, wenn du erstmal angefangen hast zu investieren und dann droht es verloren zu gehen, dann ist es gerade in so einem Setting, wo Prestige eine Rolle spielt, auch wenn es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, bist du dann sozusagen genötigt, weiter zu investieren. Also du gerätst auf so eine schiefe Bahn. So nach dem Motto anfangs die Bismarck-Logik, okay, wir, wir machen mal einfach, wir stellen das mal unter Schutz einfach, setzen ein paar Rahmenbedingungen, so nach dem Motto der Nachtwächterstaat. Wir machen mal ein bisschen, dass hier Rechtssicherheit ist und sowas halt. Das ließ sich halt nicht aufrechterhalten. Und dann, wenn man erstmal angefangen hat, ein paar Beamte runterzuschicken und die werden dann vertrieben und dann merkst du, oh, jetzt müssen wir auch ein paar Soldaten hinschicken, ach, das sind zu wenig, ach, jetzt müssen wir mehr schicken, ach, die müssen wir versorgen, ach, da müssen wir auch einen Hafen bauen, ach, da müssen wir auch ein Stationsnetz aufbauen, ach, da müssen wir auch eine Infrastruktur verbessern, dass die eine Eisenbahn, ach, und da müssen wir auch Wasserversorgung herstellen. Das ist einfach, das wurde so ein Selbstläufer, wo man dann irgendwann auch eigentlich nicht mehr zurück konnte. Weil man hätte auch nicht 1904 sagen können, ach, die Herero, stimmt, das war jetzt ja nicht so fair. Und die haben uns jetzt vielleicht besiegt in der Schlacht am Waterberg, dann ziehen wir uns mal ganz zurück. Das ging allein schon deshalb nicht, weil man dann gesehen hat, wir haben jetzt schon so viel hier reingesteckt oder wir haben auch schon so viele Soldaten sind da schon gestorben, so viele Sunk-Costs, das können wir nicht aufgeben, wir müssen weitermachen. Und so hat man dann letztlich immer weiter Geld reingesteckt, was sich per Baldo ja nicht ausgezahlt hat. Das ist so ein bisschen meine Moral der Geschichte, dass man aufpassen muss, generell in Situationen, wenn man in auf so einer schiefen Ebene ist, dass man vielleicht irgendwann noch den Schlussstrich zieht. Es ist auch so ein bisschen wie im Ersten Weltkrieg, so nach dem Motto 1916, wir können nicht aufhören, wir haben schon so viele Opfer gehabt, jetzt müssen wir das durchziehen, sonst wären die Opfer umsonst gewesen. In Wahrheit wäre ein Verständigungsfrieden, wenn es den gegeben hätte, 1916 immer noch viel besser gewesen, als bis 1918 weiterzumachen für alle Seiten. Also das ist so für mich ein bisschen das Sinnieren über Sunk-Costs, das ist für mich die Moral der Geschichte.
Ach ja, beim Thema Sunk-Costs, da kann ich mich gut erinnern an eine Kernbankensystemumstellung vor gut 15 Jahren in einer österreichischen Bank mit italienischen Eigentümern, aber lassen wir das Thema. Das ist auch ein, lassen wir es. Auf alle Fälle zum Ende unserer Geldgeschichte fragen wir auch immer gern nach Literaturempfehlungen. Lieber Michael, hast du Literaturempfehlungen, die du an unseren Hörern weiterreichen möchtest?
Ja, da würde ich zwei Sachen erwähnen. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich da zum Beispiel mein eigenes Buch jetzt erwähne. Das sind die Nama unter deutscher Kolonialherrschaft. Das ist nämlich dieser andere größere Stamm, nicht die Herero. Die stehen nicht so im Mittelpunkt. Die wurden damals übrigens Hottentotten genannt. Und da habe ich den Zeitraum von 1884 bis 1904 untersucht. Also vor den Aufständen habe ich dann gestoppt. Auch so ein bisschen wirtschaftlich und in Interaktion und hätte es auch gut gehen können. Das heißt, die Nama unter deutscher Kolonialherrschaft von Michael Vaupel. Ganz interessant finde ich dann noch aus der damaligen Zeit vom damaligen Gouverneur Theodor von Leutwein das Buch. Oder nee, noch besser von, es gibt nämlich einen einheimischen Anführer, den Hendrik Witboy. Ich glaube, das gibt es nur auf Englisch, The Witboy Papers. Und der hat nämlich Briefe sich immer mit den Deutschen geschrieben, mit dem deutschen Gouverneur und auch wenn er im Krieg war. Und er hat dann noch ein Exemplar immer doppelt geschrieben, hat das behalten. Und diese Briefe sind wirklich überraschend gewitzt auch teilweise. Und er argumentiert auch teilweise theologisch, mit welchem Grund denn jetzt der deutsche Gouverneur ihn von seinem Land vertreiben möchte. Und wenn er das schon möchte, dann soll er ihm bitte auch ein Maschinengewehr geben, damit sie auf Augenhöhe kämpfen können. Und einmal schreibt er, ja, er hätte keinen Kaffee mehr und er könnte doch als ehrenwerter Kriegsgegner immer ein bisschen Kaffee geben und sowas dann halt. Also wirklich ganz interessant und auch sehr viel Hintergründe. Das sind Hendrik Witboy, The Witboy Papers. Das wären meine beiden Empfehlungen.
Und dann bleibt natürlich noch die Frage nach deinem persönlichen Lieblingslied im Zusammenhang mit Geld, beziehungsweise in dem Fall natürlich auch Afrika im weitesten Sinne. Das ist ja eine Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, damit wir auch unsere Liederliste auf Spotify erweitern können.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr von Pink Floyd Money schon habt. Das finde ich ganz gut. Und ohne Geldbezug ist ein Klischee, aber ein Klassiker, aber ich finde es super, ist Toto Africa.
Dann nehmen wir doch Toto Africa, auch ein sehr, sehr schönes Lied. Und damit, lieber Michael, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine wirklich ganz detailreiche und liebevoll dargelegte Geschichte der Kolonie Deutsch-Südwestafrika bzw. Namibia.
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, lieber Michael, und auch für mich persönlich mit dem Thema hier einiges mitgenommen, einiges auch gelernt über die deutsche Geschichte in Afrika und nochmals vielen, vielen lieben Dank.
Der Dank ist ganz meinerseits. Hat mich super gefreut, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Vielen, vielen Dank.
Eine Seite und alle Bücher von dir natürlich, die ich durch die Bank weg lesenswert finde, ich habe sie alle gelesen, die packen wir auch nochmal hier in den Notizen zur Podcast-Folge und zum Video. Und damit endet die 15. Folge der Geldgeschichten. Und wie immer freuen wir uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen oder Wünsche. Und nutzt dafür gerne die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt@geldgeschichten.info. Und das Ganze darf auch gerne durchaus kritisch sein. Und diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info und die besagte Hitliste auf Spotify, die könnt ihr abrufen unter musik.geldgeschichten.info.
Alle Angaben und Verweise findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App. Wenn ihr keine Geldgeschichte verpassen wollt, dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beitragt.
Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch.
Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben.